Heute gibt es einen inspirierenden Gast und ein tolles therapeutisches Konzept, das jedem Menschen gut tut. Ich spreche mit Hans-Peter Zimmermann über die 6 systemischen Checks. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, jemanden, der mich persönlich immer wieder und seit sehr langem schon inspiriert, nämlich Hans-Peter Zimmermann. Hans-Peter hat ursprünglich Sprachen studiert, hatte dann diverse berufliche Stationen im Film, Funk, Presse, Theater, Verkauf und in der Werbung. Und 1986, da hat er seine eigene erste Firma gegründet und wurde dann ziemlich rasch zum gefragten Unternehmensberater und hat dann 91 auch sein erstes Buch, den Großerfolg im Kleinbetrieb, geschrieben. Das war ein Best- und Longseller mit knapp 100.000 verkauften Exemplaren und bis heute hat er 8 weitere Sachbücher, von denen 2 ebenfalls zu Bestsellern wurden, veröffentlicht. Er hat 2-malig mit seiner Ehefrau Nanni, einer Kinderbuchautorin, für längere Zeit in Kalifornien gelebt, hat dort den amerikanischen Helikopterschein erworben und ein Studium in klinischer Hypnose abgeschlossen. Und zwischen 1999 und 2011 hat Hans-Peter in Zug in der Schweiz gelebt, wo er das Institut für klinische Hypnose betrieben hat und zahlreiche Hypnosetherapeuten und Coaches ausgebildet hat. Es gibt noch weitere Stationen und es ist gar nicht so einfach, diese bunte Biografie jetzt auf so wenige Punkte runterzubrechen. Ich kann sagen, Hans-Peter, du hast mich immer wieder mit deiner persönlichen, mit deinem inhaltlichen Input, aber auch mit der Art, wie du selbst einfach das Leben gemeistert hast, sehr inspiriert. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so gut darin ist, gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Und ich habe vor allen Dingen auch immer bewundert, wie konsequent du dich an deinen inneren Werten ausgerichtet hast und einfach das gemacht, was zum jeweiligen Zeitpunkt anstand. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und ich begrüße dich sehr herzlich in der Gesundheitswerkstatt.
Vielen Dank, Moritz. Jetzt habe ich so viele Vorschusslorbeeren bekommen. Jetzt möchte ich deiner Community auch noch was erzählen. Ja, ich habe nämlich bei deiner ersten Anfrage gesagt, also ich habe die abgelehnt, weil ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt 68 und ich möchte nicht mehr die breite Öffentlichkeit, ich brauche das nicht mehr. Ich habe noch meinen kleinen, bescheidenen Insider-Club mit ein paar hundert Leuten, die ich bediene und mehr brauche ich eigentlich nicht. Und der Grund, warum ich dann doch nochmal gesagt habe, doch Moritz, ich glaube, ich mache das mit dir, es waren 2 Gründe. Der eine Grund war der, dass ich mich ja 3 Monate lang von dir habe betreuen lassen und so viel profitiert habe, dass ich einfach sagen muss, das ist ein Konzept, das ich unterstützen möchte. Es gibt ja, ich glaube, es ist eine urbane Legende, es entspricht nicht 100% der Wahrheit, dass man im alten China die Ärzte nur dann bezahlt hat, wenn die Leute gesund geblieben sind. Ich habe das mal recherchiert. Es ist wohl schon zum Teil so gewesen, aber nicht gerade flächendeckend. Ja. Und das muss auch bei uns nicht flächendeckend sein, wenn ich mir beim Skifahren das Bein breche oder beim Radfahren das Schlüsselbein, dann brauche ich nicht den Gesundheitscoach, dann gehe ich schon zum Feuerwehrmann oder zur Feuerwehrfrau und bin froh, wenn die mir das anständig zusammenflicken. Aber es sollte mehr solche Gesundheitscoaches geben wie dich, die eben dafür sorgen, dass gewisse Krankheiten, die vermeidbar sind, ja, die ganzen Stoffwechselkrankheiten, dass die eben gar nicht auftreten. Oder wenn, so spät wie möglich auftreten im Leben. Und das war das eine. Das andere habe ich dann gesagt, ja, okay, ich brauche die Öffentlichkeit nicht mehr, aber mein Buch, Ich achte dein Schicksal, wo es um diese 6 systemischen Checks geht, das verdient schon noch ein bisschen. Ich wusste natürlich, das ist ein Nischenprodukt, das wird niemals so viel oder so oft verkauft werden wie gewisse andere Bücher von mir, aber trotzdem meine ich eigentlich, die ganze systemische Community könnte sicher davon profitieren. Und deswegen finde ich das okay, wenn mein Buch noch ein bisschen mehr Popularität erlangt.
Die 6 systemischen Checks, das Buch Ich achte dein Schicksal, das du auch selber schon angesprochen hast, das war der Aufhänger, mit dem ich dich zum Podcast eingeladen hatte, weil es mir eben wirklich mich irritiert es wirklich, dass es so unbekannt weiter ist. Wie du sagst, in der gesamten systemischen Community, die systemische Therapie ist ja jetzt Richtlinienverfahren in Deutschland geworden. Und ich weiß, unter systemischer Arbeit verstehen auch viele Leute viele verschiedene Sachen. Und die Aufstellungsarbeit oder die Strukturaufstellung mit den Familienaufstellungen von Hellinger, also da ist auch ein großes Spektrum von Menschen, die dann damit eben verantwortungsvoll oder zieldienlich mit ihren Klientinnen und Klienten umgehen oder vielleicht auch ihren eigenen unaufgeräumten Mist da rein projizieren und schräge Abhängigkeitsverhältnisse und sowas schaffen. Aber was ich aus deinem Buch, und das ist ja jetzt schon also über 10 Jahre auf jeden Fall alt, damals schon direkt, als du es veröffentlicht hast, so einfach hilfreich und kraftvoll rausgelesen habe, für mich selber, aber auch in der Arbeit, die ich dann mit Menschen gemacht habe, das hat mich wirklich vom Hocker gehauen.
Das ist schön.
Also wirklich. Und deswegen dachte ich, also wenn ich dich zu irgendeinem Thema interviewen darf oder einfach zum Gespräch einladen, neben den anderen, ja, es gäbe ja genug Aufhänger oder Themen, wo wir, glaube ich, schöne Inhalte hätten, ist das was, wo ich mich wirklich freuen würde, ein bisschen von dir zu hören und das einfach mehreren Menschen zugänglich zu machen, weil ich es im Grundsatz als so wichtig finde und vielleicht auch ein bisschen, das kommt mir jetzt gerade in den Moment, weil es wie auch eine Art von Präventivmedizin in der Psychotherapie ist. Mhm. Also da kommen wir inhaltlich bestimmt dann gleich noch drauf, aber es ist ja auch in der systemischen Arbeit so, dass man in der Regel von irgendeinem Problem ausgeht. Also jemand hat irgendein Traurigkeitsgefühl oder hat halt irgendwelche Muster und so und dann hat man das als Aufhänger und dann therapiert man darum und macht das irgendwie und dann wird es hoffentlich besser. Mhm. Aber deine Erfahrung ist ja, also das, was du beschreibst und was ich nur bestätigen kann, dass wenn man diese Grundlagenarbeit einmal schafft, dann ist das wie das Fundament eines Hauses. Da braucht jemand noch gar kein Symptom, keine F-Diagnose, keine psychosomatische Beschwerdesymptomatik haben, sondern es hat einfach jeder Mensch auf eine Art verdient, sich mit seinen Wurzeln verbunden zu fühlen, dass er dann gut in die Welt rauswachsen kann.
Es gibt zwei Themen, die ich kurz ein bisschen vertiefen möchte. Zum einen hast du dich gewundert, warum das Buch nicht populärer ist. Das liegt natürlich auch daran, dass ich mich überhaupt nicht drum bemüht habe. Ich habe einfach gesagt, ich schreibe das Buch und finde deinen Markt. Das hat mich nicht... Ich meine, wenn man das erste Buch schreibt, dann ist man noch sehr stolz und tut unglaublich viel, damit das auch populär wird. Und so ich glaube, das war mittlerweile etwa das 10. Ja, ich glaube, 2010 habe ich es, glaube ich, geschrieben, also es ist doch schon 15 Jahre alt. Das war wahrscheinlich etwa das 8. Buch, das ich geschrieben habe, und dann ist man nicht mehr so drauf angewiesen. Und dann kommt dazu, dass du hast Hellinger erwähnt, und ich möchte mich schon von Hellinger ein bisschen abgrenzen, das heißt, die ganzen Hellinger-Jünger, die genauso arbeiten möchten wie er, die werden das Buch jetzt definitiv nicht kaufen, wenn ich das sage. Hellinger hat sehr viele schöne, wichtige Dinge entdeckt. Da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Aber die Art und Weise, wie er mit den Leuten umgegangen ist, katastrophal. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, da gibt es auch genügend dokumentierte Fälle, wo man sagen muss, nee. Also wenn man einigermaßen vernünftig denkt und Achtung hat vor den Menschen, das kann es nicht sein. Und das war unter anderem der Grund wahrscheinlich, warum eben das nicht so populär geworden ist. Und zum anderen, ja, du hast recht, wenn man zu einem Aufstellseminar geht, sagen wir so ein 3- oder 4-tägiges, wie ich sie auch noch für noch 2 durch dieses Jahr und dann ist fertig mit Seminaren, dann ist es so, dass man vielleicht 1 oder 2 Anliegen bearbeiten kann. je nachdem, wie viele Leute da sind. Wenn 30 Leute sind, reicht es wahrscheinlich höchstens für eines. Und beim Frühjahrsputz, respektive bei den 6 systemischen Checks, ist es wirklich so wie eine Art Großreine machen oder Frühjahrsputz. Da braucht es kein Anliegen, sondern das macht man einfach. Es ist ein System, und man fängt an bei A an und hört bei C auf oder bei E oder bei F auf. Und dann ist wirklich sehr viel erreicht. Also das entspricht wahrscheinlich etwa 10 oder 12 verschiedenen Anliegen, wobei der Klient oder die Klientin eben nicht mit einem speziellen Anliegen kommen muss, sondern der Therapeut beginnt einfach beim Check 1 und hört beim Check 6 auf. Und dann ist sehr viel erreicht, sehr viel Klarheit und die Leute gehen mit einem Gefühl von innerer Ordnung nach Hause.
Jetzt wäre es verlockend, da direkt inhaltlich noch weiterzugehen. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen in deine Berufsbiografie und überlegen, also das, was du ursprünglich so als junger Mensch und Unternehmensberater und Unternehmer gemacht hast, das war ja alles sehr hemdsärmelig, kann man sagen. Also warst dann Verkaufsleiter und hattest eine tolle Visitenkarte und sowas. Wie hat denn das Leben gespielt, dass du dann auf einmal Therapeut wurdest oder auch Therapeut wurdest?
Also es war nach außen bodenständig und hemdsärmelig. Aber ich bin relativ schnell persönlich einfach in eine, ja, wie soll ich sagen, drauf gekommen, dass es da irgendwie mehr geben muss. Also dass mit dem Tod nicht einfach alles vorbei ist und dass unsere Gedanken, unsere Gefühlswelt, dass es unmöglich einfach ein Produkt von Materie sein kann. Also schon rein physikalisch. Es ist immer noch bodenständig, wenn man sich das überlegt. Wenn man die moderne oder die neue Physik, wobei ich da immer lachen muss, neue Physik, die ist mindestens 100 Jahre alt, wenn man die wirklich versteht, dann weiß man, dass mindestens 99,9999% der Materie leerer Raum ist. Und dieses 0,00001%, ich habe jetzt gerade ein Video hochgeladen vor kurzem auf YouTube dazu, das zerfällt, wenn man nochmal die ganzen Pauli und Heisenberg und Max Planck und wie die alle heißen, wenn man die nochmal studiert, dann zerfällt auch dieses bisschen Materie nochmal vor deinen Augen. Also mit anderen Worten, es ist einfach ein Witz, mit diesem materialistischen Weltbild zu leben. Und das ist mir relativ früh klar geworden. Und ich habe als Unternehmensberater 1986 habe ich mich selbstständig gemacht, 1989 habe ich die ersten Seminare durchgeführt, Verkaufsseminare, und da ist mir sehr schnell klar geworden, es gibt Menschen, die brauchen keine Verkaufstechnik. Und es gibt Menschen, denen kann man die tollste Verkaufstechnik beibringen, die können die in- und auswendig lernen, und sie sind immer noch keine guten Verkäufer. Und dann habe ich einfach gemerkt, ja, es liegt an der Persönlichkeit. Das Charisma kannst du nicht ersetzen. Und dieses relaxte Gefühl, ich muss dem nichts verkaufen, ich muss dem nur behilflich sein. Ja? Wir sind zwei Menschen, wir interagieren, und wenn es mir gut geht, wenn ich mich gut fühle und es schaffe, dass dieser Mensch sich vielleicht auch ein bisschen besser fühlt, dann will der von mir kaufen, wenn ich was habe, was er brauchen kann. Ja. Und da ist natürlich in meine Verkaufsseminare sehr schnell Methoden eingeflossen, wo ich einfach gemerkt habe, das ist mehr Persönlichkeitsbildung als Verkaufsschulung. Und dann habe ich aufgrund eigener Erfahrungen mit Reinkarnationstherapie, wo ich wirklich verblüfft war, was da für Geschichten kamen bei mir und wie ich emotional darauf reagiert habe und wie das auch mit Themen, die ich eben in meinem Leben hatte, zu tun hatte. Und nachdem das bearbeitet war, diese Themen aus früheren Leben, also diese Geschichten bearbeitet waren auf eine bestimmte Art und Weise, das kann man auch nachlesen in einem Buch Hypnose und mein Leben, dann war das erledigt. Dann waren diese Probleme weg. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich anfange, frühere Leben einfach auszuschließen und zu sagen, nee, glaube ich nicht dran, gibt es nicht. Ich behaupte immer noch nicht, dass es sie gibt. Ich sage nur, ich halte es für möglich. Und wenn ich sie ausschließe, dann kann ich als Therapeut nur vielleicht 40% der Probleme der Menschen lösen. Weil ich einfach in der Kindheit oder einige gehen ja mindestens noch in die Pränatalphase, da finde ich nichts. Ich finde keine Ursache. Und der materialistische Psychologe oder Psychotherapeut würde dann wahrscheinlich sagen, ja, dann ist es halt verdrängt. Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, nach den jahrelangen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe als Therapeut, dass da was dran ist und dass man wirklich auch eben zur allerersten Ursache kommen muss, die eine Störung bewirkt hat, um das auch aufzulösen. Und das ist dann eben sehr rasch bei auch meinen ganz normalen bodenständigen Verkaufs- und später kamen Zeitmanagement-Seminare dazu, das ist dort eingeflossen. Ja, und dann irgendwann, als wir dann das erste Mal in Kalifornien waren, 1993 bis 1998 war das, eigentlich hatte ich offenbar schon lange Hypnose eingesetzt, ich wusste nur nicht, was Hypnose ist. Und meine Frau hat mir dann irgendwann gesagt, du erzählst da immer von, du machst keine Hypnose, aber weißt du denn überhaupt, was Hypnose ist? Da habe ich gesagt, nein, du hast eigentlich recht. Dann habe ich gesucht, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, sich da schlau zu machen. Und fast vor meiner Haustür in Irvine gab es ein Institut, ein American Institute of Hypnotherapy. Und da habe ich mich dann angemeldet und gemerkt, naja, ich habe wahrscheinlich schon lange Hypnose gemacht, ohne es zu wissen.
Ich fand's schön, wie du jetzt so ein paar Mieterebenen nochmal dieser Arbeit ausgeziert hast und zum Beispiel sagst, also diese Rückführungsebene in den Mutterleib zum Beispiel, wenn wir die nicht nutzen, dann haben wir einfach einen deutlich eingeschränkten therapeutischen Raum. Ist es dann irrational? Vielleicht. Wissen wir, dass das tatsächlich so passiert ist? Oder dürfen wir auch davon ausgehen, dass es vielleicht einfach ein Bild des Unterbewusstseins oder des Klienten ist, um irgendwas darzustellen und mit dem können wir dann arbeiten? Das wissen wir nicht, aber am Ende zählt eben, dass der Patient oder der Klient, dass der souveräner, dass der freier, dass der liebevoller, dass der mit mehr Kraft im Leben steht und sein Leben mehr in der Art leben kann, wie er das möchte. Und warum sollten wir uns dann beschneiden und sagen, ach, wir nutzen hier irgendeine Möglichkeit nicht, weil es so irrational ist. Mhm. Und diese Art der, genau wie du sie halt so ein bisschen esoterisch anmuten machst, aber da überhaupt keinen Dogmatismus drin hast oder keinen Wahrheitsanspruch, sondern einfach überlegst, okay, was wird vom Menschen, der sich mir anvertraut, als hilfreich erlebt? Und da sind bestimmte Gesetze und Muster und Erfahrungen, die ich habe, und ich weiß, wenn ich die so und so mit den Leuten sortiere und ihnen anbiete oder für sie entdecken lasse, also es geht überhaupt nicht darum, dem Klienten irgendwas aufzuoktroyieren oder zu sagen, ich weiß jetzt, wie dein Leben funktioniert oder wie die Welt funktioniert, sondern das aus dem Menschen heraus entstehen zu lassen und eine innere Repräsentation zu ermöglichen, die dann hilfreich erlebt wird, dann ist das bedingungslos gut. Oder das ist, worum es in der therapeutischen Arbeit aus meiner Sicht maßgeblich geht.
Ja, ich sage immer, freier wird. Ja. Wir haben als Therapeuten die Pflicht, mit der subjektiven Realität des Klienten oder der Klientin zu arbeiten. Und wenn einer der Meinung ist, dass er von Außerirdischen entführt worden ist und dass man ihm irgendwelche Sonden eingepflanzt hat, dann habe ich die Pflicht, eine Technik herauszufinden, wie ich dafür sorgen kann, dass er jetzt überzeugt ist, dass diese Sonden weg sind. Und dann geht es ihm wieder gut. Habe ich selber erlebt. Ja, ein Migränepatient, der Meinung war, dass es kam von irgendwelchen außerirdischen Sonden. Das sind so Techniken, ja, die sind wirklich, die klingen unglaublich irrational. Aber ich sage immer, und deine Probleme sind irrational. Ist es rational, dass ein 40-jähriger Mann Angst hat vor Mäusen oder vor Spinnen oder vor Hunden? Also ich meine jetzt von harmlosen, irgendein riesen Kalb da, ein Kampfhund oder was auch immer, da kann man schon Respekt haben, selbstverständlich, aber vor so kleinen Hündchen ist doch nicht rational. Ja. Und solange deine Probleme nicht rationaler Natur sind, musst du mir auch erlauben, vermeintlich irrationale Techniken einzusetzen. Weil sonst kann ich dir nicht helfen.
Und natürlich der Patient mit der paranoiden Schizophrenie, der ist irrational und der erzählt vielleicht auch irgendwas von Außerirdischen. Den meinst du aber nicht, sondern du meinst...
Nein, um Gottes Willen. Genau. Aber das, ja. Erstens mal wäre da Hypnose sowieso kontraindiziert und da halte ich mich auch dran. Und zweitens ist das ja auch, da hat man ja auch keine gemeinsame Ebene mehr. Das funktioniert ja nicht. Ja,
ganz genau. Mir ist klar, dass dir das klar ist. Du bist auch sehr gut ausgebildet oder bildet oder hast ausgebildet in Psychopathologie, psychopathologischer Diagnostik. Ich wollte es nur für die Zuhörer einmal klarstellen, nicht, dass irgendein Besserwisser zuhört und sagt, ah, die haben ja keine Ahnung, wovon die sprechen. Also du weißt sehr gut, wovon du sprichst. Mhm. Ich fände es nochmal interessant, auch aus deiner Warte heraus ein bisschen zu erfahren, wofür lohnt es sich überhaupt, Therapie zu machen? Also es ist ja ein bisschen die implizite Annahme oft, naja, jemand hat Beschwerden und dann machen wir die halt weg.
Ja.
Aber das ist ein bisschen plump vielleicht, dass wenn jemand jetzt wirklich eine ganz schwere psychische Not hat, dass es vielleicht in diesem Moment einfach wirklich nur darum geht, diese Not zu lindern, das mag bestimmt so sein. Aber wenn du jetzt den so einen Durchschnittspatienten, das soll jetzt nicht abwerten oder was klingen, aber so ein typischer, klassischer Mensch, den du vielleicht damals in der Therapie hattest, der irgendwie im Alltag super zurechtkommt, der ein passables soziales Netz hat, aber der halt an Punkten immer wieder einfach mit Herausforderungen konfrontiert ist, die ihn irgendwie überfordern oder wo er dann sein Leben eben nicht in der Art lebt, wie er sich das eigentlich wünscht. Und dann kommt er zu dir. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt den Schritt zurückgeht, okay, unter welcher Brille ergibt es denn jetzt Sinn, hier Therapie zu machen oder da eine Entwicklung zu katalysieren oder zu ermöglichen? Oder was wären da deine Gedanken dazu?
Ja, es sind eigentlich zwei Dinge, über die ich da sprechen muss. Zum einen habe ich nie Patienten gehabt, sondern immer nur Klienten. Also ich habe immer mit schulmedizinisch gesunden Menschen gearbeitet. Und das ist ja ein großes Missverständnis, dass jemand, der zu einem Therapeuten geht, dass der krank sein muss. Der muss nicht krank sein. Jeder von uns hat Blockaden. Also ich gebe dir nur ein Beispiel, dass ich eben mit wo ich dann eben auf ein früheres Leben gestoßen bin, das absolut Sinn ergibt. Das habe ich auch in meinem Buch Hypnose und mein Leben so beschrieben. Und da ging es zum Beispiel darum, dass ich in Kalifornien, in der ersten Kalifornienzeit, habe ich einfach gemerkt, dass wenn es an der Tür klingelte und ich wusste nicht, wer es ist, ich bin fuchsteufelswild geworden. Und wie das so ist, unter Ärger liegt immer eine Angst und unter der Angst liegt eine Trauer. Ja, das sind die tiefer liegenden Gefühle. Und das wusste ich damals schon und habe überlegt, was kann das für eine Angst sein? Und dann habe ich, meine Frau und ich, wir haben uns immer so ein bisschen gegenseitig therapiert und dann kam da tatsächlich so eben eine Situation als Lakaie des französischen Königs, muss Ludwig der 16. gewesen sein, habe ich dann später mal nachgerechnet, auch nachgeforscht übrigens, ist auch in meinem Buch Hypnose und mein Leben zu finden, meine persönliche Reinkarnationsforschung, und habe gemerkt, aha, also der Grund ist jetzt nicht wichtig, aber ich wurde hingerichtet und ich wusste einfach, wenn es klingelt, respektive nicht geklingelt hat, sondern wenn es klopft an meine Lakaienwohnung, bin ich dran. Und nachdem ich das bearbeitet hatte, mit bestimmten Techniken, die müssen wir hier nicht im Detail aufführen, war das Thema erledigt, war das gegessen. Und das ist, solche Dinge habe ich noch und noch erlebt bei Menschen, die schulmedizinisch vollständig gesund waren. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war das zweite?
Die Frage, zu der ich dich eingeladen habe, war, wofür es denn Sinn ergibt, Therapie zu machen? Also richtig. Unter welchem Menschen- oder Weltbild
ist da das denn ich, überhaupt legitim? Ja, da habe ich in meinem Buch Hypnose in mein Leben am Schluss, ich weiß nicht sicher, etwa 10 Seiten lang philosophiert. Habe das kürzlich mal bei ChatGPT hochgeladen und gesagt, was meinst denn du dazu? Und das gab eine hochinteressante Diskussion. Also er fand das einen sehr spannenden Ansatz. Ja, ich habe so gesagt, braucht es? Ich bin ja der Meinung, es gibt keine Zufälle. Ich bin der Meinung, jeder Mensch ist für sein Leben selbst verantwortlich. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber es hat meine Ansicht. Und braucht es denn in einem perfekten Universum tatsächlich Therapeuten? Oder könnte man nicht einfach sagen, es hat ja alles seinen Sinn. Wenn du ständig, sagen wir mal, aus einem falschen Sicherheitsdenken heraus einen Weg gehst, der eigentlich gar nicht deiner ist. Und ich bin sicher, dass es eben für jeden Menschen einen Weg gibt, den nicht irgendwelche anderen vorgeschrieben haben, sondern hat er sich selbst vorgenommen. Das ist mein Weltbild. Und wenn du jetzt ständig abweichst von diesem Weg, wie soll denn das Universum oder das höhere Selbst, oder du darfst es auch Gott nennen, was auch immer, wie soll denn der dich korrigieren können, wenn nicht über einen Schicksalsschlag, wenn nicht über eine Krankheit oder einen Unfall? Und deswegen ist die Frage, braucht es Therapeuten? Die Frage werden wir nicht klären können in diesem Podcast. Ich sage jetzt einfach, ja, ich glaube schon, es braucht einen Therapeuten, um diesem Menschen vielleicht zu helfen, dass er noch ein bisschen schneller wieder auf seinen Weg zurückkommt. Und dazu braucht es nun mal auch einen gesunden Körper, deswegen braucht es auch die Ärzte. So könnte man sich, glaube ich, rausreden, oder? Als Therapeut.
Ja, wie du sagst, wir werden jetzt nicht die Antwort auf dem Silbertablett, die dann vor allen Dingen so einen pauschalen Wahrheitsanspruch hat, hier zusammen.
Nee, das haben wir sowieso nicht. Huh?
Nee, das eh nicht. Aber ich fand eben die Gedanken, die du da in deinem Buch hattest, ich fand die sehr interessant, einfach weil sie ein bisschen mehr Differenzierung reinbringt und überlegt, okay, wie kann denn Therapie als Entwicklungskatalysator sein? Oder ich mach's mal noch, ich versuche mal ein bisschen Alltagsnähe reinzubringen. Also mir persönlich haben die 6 systemischen Checks geholfen oder deine Arbeit, das Buch, das du geschrieben hast, mit meinen Kindern viel liebevoller zu sein. Da bin ich überzeugt von. Mhm. Das heißt, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch und pathetisch vielleicht, aber das hat mir geholfen, die Liebe in mir zu kultivieren und dadurch ein bisschen mehr Liebe in der Welt zu hinterlassen vielleicht. Mhm.
Ja, es ist ganz einfach. Also du sagst jetzt, du gehst liebevoller mit deinen Kindern um. Das liegt auch daran, dass du weniger Ballast mit dir rumschleppst. Also Kinder,
auf jeden Fall.
Kinder, auch erwachsene Kinder, tragen in der Regel etwas für ihre Vorfahren. Also erstmal für die Eltern tragen was für ihre Eltern und so weiter. Und das geht immer weiter. Das heißt, mit anderen Worten, solange du nicht bei dir aufgeräumt hast, deswegen finde ich die Arbeit so wichtig, solange du bei dir nicht aufgeräumt hast und den Energiefluss in Ordnung gebracht hast und die Lasten an deine Eltern zurückgegeben hast, so quasi Mama, Papa, was ich für euch getragen habe oder wenn ich was für euch getragen habe, gebe ich es euch jetzt zurück. Bei euch ist es besser aufgehoben, ich bin nur das Kind, und ich gehe jetzt spielen. Dieses Befreiende, dieses Entlastende. Und sehr oft ist halt der Energiefluss geht genau umgekehrt. Ja, das merkt man schon daran, wenn eine Mutter sagt, ach, wenn es mir schlecht geht, dann hole ich mir meine Tochter und umarme sie und die gibt mir so viel Energie. Falsch. Völlig falsch. Dass der Energiefluss geht in der völlig falschen Richtung. Das Kind darf sich was holen bei der Mutter, darf sich eine Umarmung holen bei der Mutter. Aber dass die Mutter sagt, komm zu mir, ich will dich umarmen, ob schon das Kind das vielleicht gar nicht möchte, das ist schon eine Überforderung. Oder wenn ein Vater sagt, ja, mein Junge, das ist mein bester Kumpel, völliger Blödsinn. Das hat sich auch so eingebürgert in sogenannten modernen Familien, dass der Papa halt nicht mehr Papa genannt wird, sondern Moritz. Völliger Blödsinn, das ist der Papa, der hat nicht ein Kumpel zu sein. Weil wenn mit dem Kumpel bespricht man zum Beispiel Liebesprobleme oder was auch immer. Ja, das heißt, das würde dich dann auch berechtigen, mit deinen Kindern über deine Emotionen zu sprechen oder über deine Partnerschaftsprobleme oder was auch immer. Und das ist nicht etwas, was man dem Kind zumuten darf. Das bringt immer Probleme. Und deswegen sage ich, wenn du es schon nicht für dich tun willst, tu es wenigstens für deine Kinder. Räume mal auf, mach mal diesen Frühjahrsputz. Vielleicht sollten wir hier an dieser Stelle mal, ich glaube, du hast ja auch gesagt, du möchtest das hören, wie das überhaupt abläuft, ja, was diese 6 Checks wirklich sind. Wollen wir das mal machen, oder?
Sehr gerne. Also so wichtig, oder wie du es in dem Buch geschrieben hast, war es ja so, dass du irgendwann gemerkt hast, dass du bei allen deinen Klienten zu Beginn immer so ähnliche Themen einmal durchsortierst. Und daraus haben sich die 6 systemischen Checks irgendwann entwickelt, weil du gemerkt hast, okay, wenn ich das systematisiere, das sind immer die gleichen Schritte, die ich mit den Leuten mache.
Also ich habe eigentlich immer mit aufdeckender Hypnose gearbeitet, habe sehr oft mit Therapieresistenz zu tun gehabt, habe dann natürlich auch Techniken recherchiert, wie man dafür sorgen kann, dass man diese Therapieresistenz durchbrechen kann, weil ich konnte ja nicht einfach in jedem vierten Fall den Menschen wieder nach Hause schicken und sagen, tut mir leid, mit meinen Techniken komme ich hier nicht weiter. Und seit ich diese 6 systemischen Checks an den Anfang stelle, habe ich viel weniger mit Therapieresistenz. Es gibt immer noch ab und zu Fälle, wo ich noch zu anderen Methoden greifen muss, aber ich habe viel weniger mit Therapieresistenz zu tun gehabt.
Und darf
es
ich noch
gibt übrigens, ja, erzähl.
Einen kurzen Einschieb machen. Also das erscheint mir auch so ein wesentlicher Punkt zu sein, Therapieresistenz. Wenn man in konventionelle psychosomatische Kliniken und Praxen guckt, da sind so viele Patienten, die jahrelang nicht auf den grünen Zweig kommen. Und die werden leider ganz häufig sehr abgewertet. Die sind dann, also gibt es dann auch so, ja, aus meiner Sicht sehr unpassende und abwertende Namen, die dann die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen solchen Menschen geben.
Du meinst so austherapiert.
Ja, genau, sowas zum Beispiel.
Ja.
Genau. Und dann, genau, dann heißt es halt, ja, die haben noch nicht genug Leidensdruck. Das ist zum Beispiel so eine rührende Nummer, wo ich denke, also wie dumm ist es denn, sowas zu sagen?
Ja.
Erstens erhöht ja der Leidensdruck per se nicht die Handlungsfähigkeit oder die Kompetenz, irgendwie in meinen Herausforderungen besser zu werden oder die besser zu lösen, sondern es macht einfach mehr Leid.
Ja.
Also es ist einfach eine zynische Abwertung aus meiner Sicht.
Ja, das ist das, was ich bei Hellinger auch kritisiert habe. Da kommt jemand auf den Stuhl, soll sein Anliegen vorbringen, ist ein bisschen nervös und zapplig und Hellinger sagt, geh wieder an den Platz, du bist nicht bereit. Das ist eine verdammte Frechheit, weil diese Orientierungslosigkeit, dieses Zapplige, das ist ein Teil des Problems und es ist die verdammte Pflicht des Therapeuten, darauf einzugehen und ihm zu helfen, dass er da rauskommt. Und nicht einfach, ja, du bist nicht bereit. Oder einmal hat er sogar gesagt, du achtest mich nicht. Also das sind so guruhafte Vorgehensweisen, die ich zutiefst ablehne. Und du wolltest noch was sagen, sorry.
Genau. Und statt dass die konventionelle Psychotherapie sich dann selber in den Spiegel vorhält und überlegt, okay, wie dürften wir denn unser Angebot vielleicht erweitern oder mal zeitgemäßer denken und nicht nur das machen, was wir halt seit 50 Jahren irgendwie so ungefähr machen. Mhm. Das passiert aber nicht, sondern dann sind die Patienten inkompetent, wenn sie es halt nicht hinkriegen. So habe ich es leider immer wieder erlebt. Und jetzt sage ich, also es gibt tausende Patienten, die nicht auf den grünen Zweig kommen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn diese Patienten, die wirklich jahrelang da am Arbeiten sind und ja letztlich, die haben nicht nur selber einen hohen Leidensdruck, sondern die kosten das System massivst viel Geld. Mhm. Also nicht nur, weil sie nicht arbeiten, sondern auch, weil sie halt Krankheitskosten in den Kliniken und sowas verursachen, die das Solidarsystem trägt, was ja auch gut ist. Ja, gut, dass unser Solidarsystem das leisten kann und das so ist, wie es ist. Aber eigentlich gewinnt niemand davon. Mhm. Wenn man diesen Patienten die 6 systemischen Checks anbieten würde, und da die Therapieresistenz, so könnte man sagen, brechen würde, bin ich mir sicher, dass bei einem Großteil dieser Menschen auf einmal viel, 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 viel mehr möglich wäre, dass die halt doch wieder auf den grünen Zweig kommen und Sachen, die ja, das ist ja das Erstaunliche, dass selbst Menschen, die, wo man wirklich sagt, boah, also die haben so eine schlimme Kindheit gehabt und die sind so persönlichkeitsgestört, das ist auch ein schöner Begriff, Persönlichkeitsstörung. Ob man daran glaubt oder nicht, das darf jeder für sich selber entscheiden. Wenn man denen dieses Angebot machen würde, ich bin mir sicher, dass ganz viele von denen sich danach viel, viel besser auf eine Therapie einlassen könnten und da massiv mehr profitieren würden.
Bevor wir die 6 Checks mal kurz durchgehen, möchte ich doch vielleicht, falls jemand nicht bis ganz zu Ende hören will, kurz sagen, es gibt bei mir keine Seminare mehr, habe ich schon gesagt. Aber es gibt möglicherweise ein Netzwerk, das sich jetzt bildet. Du gehörst glücklicherweise auch dazu. Das freut mich sehr. Wir wissen noch nicht, wo es genau hingeht, aber ich überlasse das euch. Ja, ihr müsst anschauen und werde einfach dafür Werbung machen. Aber nicht reinschwatzen oder irgendwie versuchen, eine Qualitätskontrolle hinzubekommen. Das kriegt ihr schon hin. Das ist mal das eine. Ich habe ein Online-Seminar mit 28 Lektionen. Das hat früher 1.600 Euro gekostet. Jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr für Betreuung und es gibt keine Möglichkeit mehr für ein Zertifikat. Und deswegen kann ich da quasi eine Art Ausverkauf machen für Autodidakten. Eigentlich ideal geeignet. Also Leute, die einfach sagen, mich interessiert das Material und fertig. Jede Lektion von diesen, also alle 28 Lektionen haben jeweils ein Video, mindestens ein Video, glaube ich, drin. Und das kriegt man für 395, ich stelle die Rechnungen jetzt in Franken. Ich glaube, deine Community ist klug genug, das umzurechnen in Euro. Aber ihr kriegt es, also die Gesundheitswerkstatt-Community kriegt es für 285 Schweizer Franken, einfach mit dem Rabattcode Moritz25. Entweder an mich schicken, hpz@hpz.ch, oder an dich und du leitest es mir weiter. Ja.
Super, das ist
jetzt nett. Jetzt zu den Checks. Check Nummer 1, da wird die Herkunftsfamilie einfach mal aufgestellt. Und zwar, wie sie entstanden ist. Ich fange immer an mit Mama und Papa. Die heißen dann noch nicht Mama und Papa, weil sie ja erstmal nur ein Paar sind. Also
Hans-Peter,
beim Vornamen, ja.
Vielleicht, wenn jetzt jemand hört, die werden aufgestellt, wie stellt man die denn auf?
Also es kommt darauf an, wenn man das mit Stellvertretern macht, dann eben mit Stellvertretern auf einer genügend breiten Fläche, sagen wir mal so ein Durchmesser von mindestens 10 Metern. Und wenn man das virtuell macht, also in Hypnose, in der Trance, dann sagt man den Leuten, stell dir vor, wir sind auf einem großen Marktplatz, auf diesem Marktplatz hat es am Boden eine große Uhr, ein großes Zifferblatt, das liegt da flach am Boden, Durchmesser ungefähr 10 Meter. Die Zeiger brauchen wir nicht, aber alle Zahlen von 1 bis 12, wie sich das gehört für ein Zifferblatt. Und dann frage ich, jetzt stellen wir mal den Robert auf. Als er schon mit seiner Silvia zusammenkam und noch keine Kinder hatte. Wo würden wir den Robert hinstellen? In der Nähe von welcher Zahl? So nach deinem inneren Bild. Und dann sagt er mir, in der Nähe von welcher Zahl? Sage ich direkt am Rand der Uhr oder ein bisschen Richtung Mittelpunkt? Vielleicht sagt er dann, ja, ein bisschen Richtung Mittelpunkt. Dann sage ich, okay, bis zum Mittelpunkt sind es 5 Meter. Wie viele Meter vom Rand weg? So. Aber so detailliert dürfen wir nicht weitermachen,
Moritz. Nein, nur als Idee, also dass jeder weiß, der zuhört, aha, also es geht jetzt um die 6 systemischen Checks, die wollen wir jetzt inhaltlich, wir müssen ja auch nicht ganz durchdenken, einfach, dass die Leute so eine Idee haben.
Ja.
Die mache ich jetzt mit einem Klienten zusammen und eine Möglichkeit ist eben, das in Trance, also in Hypnose zu machen, kurze Einleitung zu machen, stell dir vor, und dann ist der ziemlich schnell, der Klient, in einfach dieser Wahrnehmungsfähigkeit, dass er sehr intuitiv ein Gefühl zu den Bildern hat, die er sich da vorstellt. Und dann kann man ihm eben anbieten, dass er auf diesem imaginären Marktplatz seine Herkunftsfamilie aufstellt.
Richtig. Du kannst es im Zweier-Setting auch mit Playmobil-Figuren machen. Kaufst dir ein Käsebrett bei IKEA. Das hat so von den Dimensionen her, von den Relationen her, ist es ungefähr, entspricht das dann auch etwa 10 Metern, wenn man die kleinen Playmobil-Figuren verwendet. Das funktioniert genauso gut. Die Leute gehen auch mit offenen Augen in Trance. Wenn man sich ein bisschen auskennt mit Trance-Arbeit, sieht man das sofort.
Ja.
Dass die zum Beispiel plötzlich sagen, ja, jetzt sieht er ganz traurig aus. Dabei ist immer noch genau die gleiche Playmobil-Figur. Ja,
ja.
Ja, also wie gesagt, ich schaue dann erstmal das Paar, als die sich kennengelernt haben und noch keine Kinder hatten, wie stehen die zueinander? Also allein schon, wie sie stehen, kann man schon sehr viel erraten, aber dann fragt man natürlich, schlüpft man in die Rolle von Robert, wenn er gerade ausschaut, im Abstand von 2 Metern, sieht er seine Frau, die ihm den Rücken zudreht. Wie geht's dem Robert mit seiner Silvia und so weiter. Dasselbe mache ich mit der Frau. Dann sage ich, und jetzt wird das erste Kind geboren, wo stellen wir das hin? Dann wird gefragt, wie es diesem Kind geht, wie es der Frau geht, jetzt wo sie ein Kind hat, wie es dem Mann geht mit dem ersten Kind und so weiter. Und so wird das, bis alle Kinder da sind. Es versteht sich von selbst, da geht es um die biologische Familie. Also zur biologischen Familie gehören alle gemeinsamen Kinder, aber auch Fehlgeburten, Abtreibungen, Totgeburten und was sich dann oft herausstellt bei späteren Checks, dass es da noch zurückgebildete Zwillinge gab. Die spielen auch oftmals eine sehr wichtige Rolle, können ganz große Probleme verursachen, wenn es nicht verarbeitet ist. Also zurückgebildete Zwillinge ist eine medizinische Tatsache, das glaube ich. Ich glaube, ungefähr jede dritte Schwangerschaft ist so bis im ersten, zweiten Monat, manchmal noch ein bisschen länger, als Zwillings- oder Mehrlingsschwangerschaft angelegt und dann bildet sich einer oder mehrere zurück. Es bleibt halt dann nur noch eines übrig. Manchmal ja sogar physisch zu sehen, also als Teratom muss man das dann rausoperieren, dass man da sieht, da sind tatsächlich Gewebespuren von einem anderen Wesen vorhanden. Aber auch wenn man das nicht physisch sieht, die Leute reagieren sehr stark darauf. Ja, also Wenn ein Mensch merkt, dass er eigentlich einen Zwilling hatte, es gibt so 2 Dynamiken. Das eine ist, der Zwilling wollte gar nicht kommen, hat sich's anders überlegt, oder der Zwilling konnte nicht kommen, weil nicht genügend Platz war, weil irgendwas halt im Mutterleib nicht ganz gestimmt. Also es war vielleicht nicht genügend Platz da oder was auch immer. Und das sind unterschiedliche Dynamiken, da reagiert man auch unterschiedlich darauf.
Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel auch nochmal, um dann letztlich die Wirkung dieser Checks zu verdeutlichen. Also jetzt sagen wir, ein nicht unwesentlicher Teil aller Schwangerschaften, die startet als Zwillingsschwangerschaft. Mhm. Tatsächlich auf die Welt kommen als Zwillinge, tun aber, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, also niedriger 1%, einstellige Prozentbereich wahrscheinlich. Mhm. Jetzt arbeiten wir aber bei den 6 systemischen Checks mit der Idee, dass es einen Zwilling geben kann. Mhm. Und das fragen wir systematisch ab. Wir wissen nicht, ob wenn der Klient sagt, ja, da ist noch jemand bei mir, ob da tatsächlich damals jemand bei ihm war oder ob das nur wieder ein Angebot des Unterbewusstseins ist, mit dem wir dann arbeiten und das letztlich sich hilfreich für den Patienten im Erleben auswirkt.
Ja.
Aber wir machen das. Und was ist denn dann die Erfahrung, die Leute machen? Also, oder anders gesagt, mit was für einer Symptomatik oder mit welchen Beschwerden im Alltag kommen die denn? Was haben die denn manchmal für Gefühle oder für Gedanken, die ihnen durch den Kopf gehen? Dann ist dieses Bild mit dem Zwilling da und auf einmal tut sich was. Was ist da die Veränderung, die Menschen erleben?
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Also wenn der Zwilling nicht kommen wollte, fühlt man sich oft im Stich gelassen. Ja, so, wir haben doch eigentlich abgemacht, wir gehen gemeinsam dahin und jetzt haust du einfach ab. Also das muss man in Ordnung bringen, das muss man reframen, wie man das nennt. Und das andere ist, wenn der nicht kommen konnte, dann hat der Zwilling, der kommen konnte, oftmals ein schlechtes Gewissen, so quasi, ich habe den verdrängt. Ja. Manchmal haben sie sogar tatsächlich das Gefühl, ich habe mich vorgedrängt, oder sie haben das Gefühl, ja, der andere hat mir den Vorrang gelassen. In beiden Fällen haben sie ein schlechtes Gewissen, haben das Gefühl, ja, aber ich kann doch jetzt nicht mein Leben leben. Das heißt, man muss sich dann von diesem zurückgebildeten Zwilling quasi die Erlaubnis holen oder sogar die Aufforderung holen, hey, soll denn mein Opfer umsonst gewesen sein? Geht's eigentlich noch? Ja? Bitte mach was draus, mir zu Ehren.
Das heißt, jetzt haben wir beim ersten Check die Herkunftsfamilie der Reihe nach aufgestellt und gucken erstmal. Wir sortieren noch gar nicht so viel, sondern wir gucken erstmal, wo stehen die, wie geht es denen miteinander.
Genau, wir therapieren beim Check Nummer 1 eigentlich nichts, aber es hat schon einen therapeutischen Effekt, weil man einfach gewisse Zusammenhänge auch schon besser begreift. Also ich kann mich gut erinnern, als ich das mal für mich aufgestellt habe, dass ich gemerkt habe, mein Gott, wie mein Vater da überfordert war. Ich war der Zweite, ja, nach 5 Jahren kam ich. Und wie es plötzlich so diese von meiner Mutter kam so diese Forderung, wahrscheinlich nicht mal explizit, aber implizit, so, hey, jetzt musst du aber an die Säcke, jetzt musst du schauen, dass du genügend Geld verdienst und so. Jetzt sind wir eine Familie, jetzt haben wir zwei Jungs. Und wie mein Vater da überfordert war, das war für mich schon, das hatte schon einen therapeutischen Effekt, obschon eigentlich noch gar keine Therapie gemacht wird. Beim Check 2, der ist unterteilt in zwei Teile, Check 2a und 2b. 2a, da stelle ich die männliche Linie auf, das heißt, hinter mir steht mein Vater, hinter ihm sein Vater, hinter ihm dessen Vater, und das mache ich 5 Generationen zurück, also bis zu meinem Ur-Ur-Urgroßvater. Und jeder hält seine Hände auf die Schultern seines Kindes. Und dann wird geschaut, wie das auf das Kind, also in diesem Fall wär ich der Klient, ja, wie wirkt das auf mich? Und sehr oft ist es so, dass es heißt, ja, ich spüre ein bisschen was, aber es dürfte ruhig mehr sein. Und es ist fast so ein bisschen belastend, was es natürlich nicht sein darf. Im Gegenteil, es sollte so sein, dass du richtig Kraft bekommst, diese männliche Energie richtig bekommst. Ja. Und zwar wirklich in die volle Dröhnung dir gönnst. Und das muss man dann aufräumen. Da gibt es dann etliche Möglichkeiten, warum da hinten zum Beispiel die Linie unterbrochen ist. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ich glaube, ich habe es im Buch Ich achte dein Schicksal geschildert, wie es bei mir war. Dass beim Urgroßvater einfach fertig war. Und also, dass ich da nichts mehr gesehen habe. Und kam dann drauf, was es offenbar gewesen ist, damit diese Reihe dann tatsächlich auch vollständig war. Und das hat unglaublich viel bewirkt. Also auf einen Schlag habe ich Probleme lösen können, die ich vorher mit all meinen aufdeckenden Hypnosetechniken nicht gelöst bekam. Und der Check 2b, da geht es dann um das weibliche Kraftwerk. Da habe ich irgendwann mal herausgefunden, dass es irgendwie sinnvoller ist, wenn die Frauen ihre Kinder an der Hüfte halten, ja. Ist ja auch die ganzen typischen weiblichen Reproduktionsorgane sind ja auch in der Mitte des Körpers angebracht. Das passt offenbar besser. Und da machen wir das genauso. Also meine Mutter hinter mir, deren Mutter und so weiter. 5 Generationen weibliche Vorfahren. Und da muss man dafür sorgen, dass die Energie von hinten nach vorne fließt und nicht zurück. Es klingt immer ein bisschen seltsam für jemanden, der das nicht versteht oder noch nie davon gehört hat. Man sagt, die Eltern geben, die Kinder nehmen. Und wenn die Kinder was geben wollen, dann geben sie es nicht zurück, sondern sie geben es ihren Kindern. Oder wenn sie keine Kinder haben wollen oder können, kann man ja irgendeinen Kinderersatz finden. Eine Patenschaft für ein Waisenhaus oder irgend sowas, wo man genauso bedingungslos diese Energie weitergibt, ohne was zurückzuverlangen. Und ja, das kann man missverstehen. Einer hat mal gesagt, die Eltern geben, die Kinder nehmen. Meine Eltern haben mir 10.000 Euro geliehen für unseren Hausbau. Das heißt, dann muss ich denen das nicht zurückzahlen. Sagen, nee. So leicht kommst du nicht davon. Das war eine Transaktion zwischen erwachsenen Menschen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass das deine Eltern sind. Aber dass du deinen Eltern etwas schuldig bist, das kann nicht funktionieren, weil überleg dir mal, deine Eltern haben dir das Leben geschenkt. Wie willst du das jemals aufwiegen? Das geht gar nicht. Und deswegen lass es bleiben. Das ist nicht so gedacht, glaube ich, von der Schöpfung. Das ist so gedacht, dass du diese Energie, die du von deinen Vorfahren bekommst, dass du die weitergibst. Sei es, dass du das Leben weitergibst und unbelastet weitergibst, dass deine Kinder, weil sonst versuchen deine Kinder auch, einen Teil davon zu tragen, weil sie sagen, der arme Papa, der trägt schon so viel und dann noch fremde Sachen, dann müssen wir ein bisschen was müssen wir ihm abnehmen. Und so hört das nie auf, das ist ein Teufelskreis. Und die Leute, die wirklich sagen, so, das mache ich, das wird jetzt mal aufgeräumt, das sind Leute, die ich bewundere, weil ich sage, das ist auch ein Satz, den ich oft verwende in der Therapie, dass ich sage, der Großvater sagt zum Beispiel zu seinem Sohn, schau mal, dein Sohn, auf den können wir wirklich stolz sein. Ja, der macht die Fehler nicht, die wir gemacht haben. Der schaut hin und räumt auf. Das ist richtig stark. Das andere ist schwach. Verdrängen, nicht wahrhaben wollen, verleugnen wollen, das ist schwach. Alles andere ist stark.
Und wenn man jetzt beim Check Nummer 2 eben sagt, wir haben den 2a und 2b und es geht jeweils darum, erst die männliche Rückbindung mit der Ahnenlinie und dann die weibliche mit den weiblichen Vorfahren zu stärken und da im Energiefluss zu stehen, ja, und dann im Alltag beides zur Verfügung zu haben, weil egal, ob wir Mann oder Frau sind, wir haben ja beide weibliche und männliche Qualitäten und Anteile und eben auch Kontexte, in denen wir die verstärkt brauchen. Mhm. Also wenn ich zu meinen Preisen stehen will, kompetitiver Sportler sein will, irgendwie schlagfertig sein will, so, dann brauche ich eher eine maskuline Qualität in dem Moment.
Ja, und das braucht die Frau genauso. Also wenn eine Frau ihren Mann stehen will, wie man so schön sagt, im Geschäft, selbstsicher auftreten will, Autorität ausstrahlen will, das sind männliche Eigenschaften. Das hat mit dem Geschlecht nicht so viel zu tun. Also es ist nicht gemeint im Sinne von, ja, das können nur Männer. Nicht? Jeder Mensch hat männliche und weibliche Energien. Und das sind männliche Eigenschaften. Und wenn man mal auch sich entspannen will, sich auch mal was gönnt, sich auch mal Geborgenheit gönnt, Selbstfürsorge, das sind weibliche Eigenschaften. Und ich zitiere immer die Marianne Williamson, die, ich weiß nicht, ob man, vielleicht kennt man sie, weil sie hat mal versucht, amerikanische Präsidentin zu werden, gegen Donald Trump anzutreten 2016, das ist ihr nicht gelungen. Sie ist eine Predigerin des Kurses in Wundern. Kurs in Wundern ist eigentlich so eine Art, ein bisschen, ich sag mal, Bibel für Kluge. Oder für intelligente Menschen, für Leute, die so ein bisschen weiterdenken und nicht so diese enge Welt der Bibel. Aber ein sehr schönes Buch. Und die hat einmal gesagt, natürlich brauche ich männliche Energie für das, was ich da tue. Sie ist auch Autorin, Buchautorin und Seminarleiterin und weiß ich was alles. Aber sie sagt, wenn ich heute Abend ein Date habe, dann lasse ich die Eier besser auf dem Parkplatz. Und das ist das, was ich auch vielen Frauen, ich meine, wir haben heute wirklich tolle Karrierefrauen, aber was ich diesen Frauen auch immer wieder ans Herz legen möchte, sorgt dafür, dass ihr zwischendurch auch einfach Frau sein dürft. Ja, weil was gibt es Schöneres als einen Mann, der ganz Mann sein darf, wenn er zusammen ist mit einer Frau, die ganz Frau sein darf? Dann funkt es. Ja, dann fließt die Energie. Und wenn eine Frau auch in der Freizeit immer der Mann ist, dann muss sie sich nicht wundern. Ich meine, ich will nicht so in die Feldwald-Wiesen-Psychosomatik abgleiten. Da Rüdiger Dahlke, Kurt Tepperwein ist mir ein Gräuel. Ich sage immer, schmeiß die Bücher weg und Louise Hay und wie die alle heißen. Das ist völliger Blödsinn. Das ist nicht so, dass man einfach immer sagen kann, ja, wenn das Knie wehtut, dann magst du deinen Weg nicht weitergehen. Das ist immer anders. Dafür haben wir ja die Aufstellarbeit, dass wir es rausfinden können. Was ist denn das Thema hier genau? Aber grundsätzlich muss man trotzdem sagen, wenn eine Frau nie Frau sein darf, muss sie sich nicht wundern, wenn sie Frauenkrankheiten bekommt. Vielleicht ist es ein bisschen vereinfacht gesagt, aber schau sie dir an. Ich meine, es gibt massenhaft Frauen, die im Geschäft wunderbar ihren Mann stehen, aber eben völlig vergessen haben, dass sie auch Frauen sind.
Man wird es halt nur im Einzelfall rauskriegen können, ja, und schauen, ob dieser individuelle Mensch einen Wahrheitsgehalt oder einen Mehrwert daraus zieht, wenn er annimmt, dass es so ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist. Ich weiß nicht, ob man es pauschal postulieren kann, aber ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ein Punkt, der mir zum Check Nummer 2 noch einfällt, ist, dass als ich damals im Buch das erste Mal eben gelesen habe und dann gesehen habe, okay, das und das könnten Ursachen sein, dass die männliche Linie oder die weibliche unterbrochen sind, dann dachte ich oft, ah, das ist aber schon sehr konstruiert, also ob das tatsächlich häufig so ist oder ob das einmal bei 100 Patienten, Klienten kommt, bin ich mir nicht sicher. Und dann hatte ich das unmittelbar, zum Beispiel hatte ich Vertriebenen-Schicksale wiederholt. Und also Vertriebenen-Schicksal in dem Sinn, dass eben der Ur-Ur-Urgroßvater zum Beispiel von irgendwo fliehen musste, weil Krieg war. Und das ist so unmittelbar und aus dem Moment heraus aus den Leuten rausgekommen. Die haben da nicht versucht, irgendein Theater zu spielen oder jetzt sich wichtig zu machen oder sowas, sondern die haben es so berichtet. Wir haben sortiert, es gibt dann Lösungssätze, zum Beispiel, also im Buch schreibt es das Schlesien-Beispiel. Schlesien ist unsere Heimat, aber Deutschland hat uns gut aufgenommen. Ich gebe Schlesien einen Platz in meinem Herzen. Was in Schlesien passiert ist, hat nichts mit dem Land zu tun, sondern mit den Menschen, die dort regiert haben. Also man sortiert das so, dass Schlesien integriert und liebevoll eben im Herzen ist. Und das hat sich so, also die Leute, ich war geflasht, aber die Leute auch, haben gesagt, boah, krass. Also, und es ergibt auch so Sinn, wenn die dann gesagt haben, ja, wenn ich so auf meine Biografie gucke, das waren irgendwie immer Punkte, wo ich so ein Zuhausegefühl nie hatte oder ich war immer so am Suchen und jetzt, boah, das erste Mal habe ich da ein anderes Erleben und sage, ich habe irgendwie mehr Ruhe und also konnten das so anwenden auf ihr Leben und diese unmittelbare Erfahrung richtig spüren, aber auch einordnen in einen Kontext, dass es wirklich ganz, ganz eindrücklich war für mich immer wieder.
Ja, ich habe das im eigenen Leib erlebt, als ich herausgefunden habe, dass mein Ururgroßvater, also herausgefunden, eben meine subjektive Realität, aber meine Reaktion darauf hat mir bestätigt, dass es wahrscheinlich so ist. Ich kann es nicht nachweisen, ich muss es auch nicht. Ja. Dass mein Ururgroßvater ein deutscher Knecht war, der die Bäuerin in der Schweiz geschwängert hat. Also dass also eigentlich mein Urgroßvater ein Kuckuckskind war, wundert mich auch nicht, warum er sich umgebracht hat, ja, mittlerweile. Ich habe gedacht, warum bringt sich so einer um? Nach meiner Erfahrung bringt sich niemand um, wenn er seine Wurzeln kennt. Es wird auch niemand drogensüchtig, wenn er seine Wurzeln kennt. Und deswegen ist die Arbeit so wichtig. Ich weiß nicht, kriegen wir das noch hin, die restlichen Checks? Oder?
Ich glaube,
wir sind schon über eine Stunde dran, oder?
Ich glaube, mit dem Check Nummer 2 haben wir es ganz gut dargestellt, was die Wirkung dann im Alltagserleben ist. Also es geht nicht darum, konkret ein Symptom oder ein Problem zu haben, sondern eigentlich jeder Mensch profitiert davon, wenn man diese 6 systemischen Checks ihm einmal anbietet. Ist jetzt keine Wunderwaffe gegen alles, aber es tut einfach richtig gut. Du hast vorhin den seelischen Frühjahrsputz erwähnt. Es hat auch ein bisschen, es klingt so ein bisschen sektenhaft. Also man wird ja nie fertig, das ist auch das Schöne in der therapeutischen Arbeit. Die Einzigen, die fertig werden, das sind die Scientologen. Wer da Lust drauf hat, der muss halt zu den Scientologen gehen, dass er dann wirklich irgendwann weiß, wie die Wahrheit lautet. Das ist bei uns nicht so. Aber ich denke auch, dass es eben auch für wirklich gesunde Menschen, die sagen, ja, ich komme ganz gut zurecht, aber ich habe wie jeder Mensch eben hier und da meine Herausforderung, dass dieses Anschließen an die Lebensquelle und an die eigenen Wurzeln da ganz, ganz kräftigend wirken. Und das ist eben, was ich an deiner Arbeit so bewundere oder was mich so inspiriert und einfach total freut. Und ich glaube, jetzt mit dem zweiten Check konnten wir das ein bisschen andeuten, was da passiert. Und wer die übrigen Checks inhaltlich sowieso auch kennenlernen möchte, aber auch ersten und zweiten natürlich richtig üben oder lernen, der wird sich ihr das Buch oder den Kurs holen. Von daher glaube ich, war das eine ganz gute Übersicht schon. Hans-Peter, dann danke ich dir sehr, dass du Gast warst in der Gesundheitswerkstatt. Ich werde den Videokurs und das Buch nochmal verlinken. Sonst hast du ja den Hans- oder HPZ Insider Club noch. Da wirst du jetzt das Seminar-Business dann in diesem Jahr beenden. Ich würde den trotzdem auch noch verlinken oder einfach deine Webseite.
Ja, also das muss man schon sagen. Der Insider Club wird weitergeführt, solange ich gesund bin und den werde ich auch bedienen mit kostenlosen Webinaren. Und die Plattform bietet ja auch einiges, ja, die geschützte Plattform. Von daher, der Insider Club ist mir sehr wichtig. Und man kriegt auch jeden Monat den Power Letter. In letzter Zeit angereichert mit künstlicher Intelligenz oder mit Tipps zur künstlichen Intelligenz. Das ist, ich glaube, 2025 ein ein Thema, das uns sehr stark beschäftigen wird. Also das folgt jetzt Schlag auf Schlag, die ganzen Entwicklungen. Und das scheint mir schon wichtig zu sein, ja.
Genau, und die Themen allgemein sind relativ breit gestreut. Ich meine, du bist ein bunter Hund, deswegen ist halt auch das, was es im Insider-Club gibt, breit gemischt. Die Webinare zum Beispiel in der Vergangenheit waren zu Trauma. Du lädst dir immer wieder Gäste ein. Wir hatten jetzt, hast du mich eingeladen im Dezember letzten Jahres, haben wir eins zu strategischer Gesundheitsförderung gemacht. Also das wäre ein Bestandteil. Ein anderer ist eben, dass es etliche Audio- und Videoformate gratis gibt. Da hat man gut was zu tun, wenn man irgendwie Content sucht, mit dem man sich eine Weile beschäftigen kann.
Ja.
Dann verlinke ich den Insider-Club auf jeden Fall. Gibt es noch was, was dir wichtig erscheint oder was du noch ergänzen möchtest zu unserem Gespräch?
Ja, also wenn jetzt jemand denkt, dass man bei mir noch Therapie bekommt, nein. Ich möchte jetzt einfach, dass die nächste Generation dran ist. Also die sollen sich lieber an dich wenden. Ich glaube, die 6 systemischen Checks beherrschst du schon ganz gut, soweit ich das beurteilen kann. Und du hast ja auch Kontakt mit dem Netzwerk. Du kannst wahrscheinlich auch auf andere Therapeuten oder Coaches verlinken im Fall. Also nicht, dass ich da jetzt überschwemmt werde mit Anfragen. Das möchte ich nicht mehr in meinem fortgeschrittenen Alter.
Sehr gut. Dann bist du wahrscheinlich der einzige Podcast-Gast, der sagt, er möchte bitte keine Therapieanfragen mehr.
Ja, genau.
Aber das ist mir sehr sympathisch, genau wie du einfach mir sehr sympathisch bist, Hans-Peter. Vielen Dank. Danke für das Gespräch und dass du heute Gast warst in der Gesundheitswerkstatt. Alles Gute für dich.
Danke dir. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!